Herzlich willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
Mein Name ist Matthias Koltmann.
Und ich bin David Klinkhammer.
Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
So, hallo Matti.
Hi, na?
Ja. Matti, ich habe mal wieder eine Frage für dich mitgebracht, um unser heutiges Thema einzuleiten. Weißt du denn, wer der aktuelle Rekordhalter beim Kreuzheben ist?
Ja, das wusste ich mal. Ich glaube, David Klinkhammer.
Weit gefehlt. Ich glaube, ich bin da mit einem Quantum dran beim Rekordhalter. Ja, Rekordhalter ist tatsächlich mittlerweile Thor. Kennt man, glaube ich, aus Game of Thrones. Hat Eddie Hall mit seinem Quantensprung auf 500 Kilogramm abgelöst. Also eine halbe Tonne, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Thor hat ein Kilo draufgelegt, hat also mit 501 Kilo den Weltrekord im Kreuzheben.
Ja, und 500 Kilo, das ist wirklich, Kreuzheben ist wirklich die Übung, wo wir am meisten Gewicht bewegen können. Ja, also wenn ich jetzt so an Fitnessübungen denke, da fällt mir nichts ein, wo ich mehr bewegen könnte.
Ja, ich weiß nicht, wenn wir irgendwas ziehen oder drücken vielleicht noch, aber klar, so aus dem Hüft-, Kniegelenkbereich ist das mit Abstand die Übung, ja, wo wir am meisten Gewicht bewegen.
Vielleicht noch irgendwie ein Auto schieben, ziehen,
ja,
sowas.
Genau. Ja, und tatsächlich schweben so ein paar Mythen um das Thema Kreuzheben, die wir hier auch mal so ein bisschen beleuchten wollen. Zum einen, der Rücken muss immer gerade bleiben beim Kreuzheben, dann gibt es Videos, wo Athleten nach dem Kreuzheben ohnmächtig werden, und wir haben noch die Begrifflichkeit Kreuzheben oder auch Deadlift. Wo kommt dieser Name eigentlich her? Da kursieren auch Mythen und wir versuchen da ein bisschen Aufklärung reinzubringen. Ja, starten wir doch erstmal mit der Begrifflichkeit, und zwar erstmal mit der deutschen Begrifflichkeit Kreuzheben. Matti, was glaubst du denn, wo dieser Begriff herkommt?
Ja, ich denke mal, dadurch, dass ich den Rücken ja trainiere, auch beim Kreuzheben, ist mit dem Kreuz der Rücken gemeint.
Ja, das ist so eine veraltete Bezeichnung für den Rücken, ne? Kreuz sagt heute irgendwie niemand mehr. Wobei ich da auf der anderen Seite sagen muss, beim Kreuzheben sollst du ja eher nicht aus dem Rücken heben, sondern eher schön locker aus der Hüfte. Ich würde sagen, beim Kreuzheben ist es vielleicht, weil wir ja einen Kreuzgriff durchführen. Das bedeutet, bei der einen Hand haben wir eine pronierte, bei der anderen Hand haben wir eine supinierte Stellung des Ellbogens. Das heißt, bei der einen Hand zeigen die Knöchel nach oben, bei der anderen Hand zeigen die Knöchel nach unten. Gewährleistet einfach, dass wir genug Grip haben, also dass die Stange uns nicht aus der Hand flutscht.
Mhm. Ja, beim englischen Begriff ist es ja jetzt so, dass wir das ja nicht wörtlich übersetzt haben. Es ist nicht der Crosslift, sondern der Deadlift. Woran liegt das? Was hat das jetzt mit dem Tod zu tun?
Ja.
Ist todesanstrengend?
Kann es auf alle Fälle sein. Ich hoffe natürlich nicht, dass es zu Todesfällen führt. Das liegt tatsächlich daran, da gibt es wirklich eine einheitliche Bezeichnung, weil wir aus einem toten Punkt heben. Also das Gewicht liegt am Boden und wir heben das dann eben aus diesem toten Punkt an und setzen es auch immer wieder ab.
Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt dann für die Ausführung, wo quasi die Ausgangsposition ist, dass das Gewicht eben komplett am Boden abgelegt ist.
Matti, ich glaube, wir müssen allerdings auch noch mal kurz beschreiben, wie der Bewegungsablauf beim Kreuzheben durchgeführt wird und vor allen Dingen, was so die durchführende Muskulatur beim Kreuzheben ist.
Mhm. Ja, also die Ausgangsposition hatten wir quasi genannt. Von da aus wird das Gewicht, das heißt Kreuzheben, hochgehoben. Da ist wichtig, dass wir die Stange, man macht es klassischerweise mit einer Langhantel, dass diese Stange sehr nah am Körper vorbeigeführt wird, also eigentlich immer Kontakt sogar zum Körper hat. Manche sagen, ja, wenn die Schienbeine rot sind, dann ist der Kontakt eng genug. Ja, sprich, ich habe auch eine aktive Bewegung aus dem Latissimus an den Körper ran. Ja, und dann habe ich eben eine Knie- und Hüftstreckung, um die Stange nach oben zu bewegen. Ja, dabei sehr, sehr viel Rumpfspannung. Also sehr viel Aktivierung der Bauch- und auch Rückenmuskulatur, dass ich das Gewicht eben nach oben bewege. Ich habe gesagt, Hüftstreckung. Der Muskel, der das macht, ist der Gluteus Maximus. Das ist auch unser stärkster Muskel im Körper. Er ist ein großer Muskel, der kann viel Kraft aufbringen. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass das so die Übung ist, wo wir mit am meisten Gewicht bewegen können. Vielleicht noch der Vergleich zur Kniebeuge, weil Kniebeuge haben wir auch schon mal behandelt und auch ein bisschen was zur Ausführung gesagt. Beim Kreuzheben haben wir eben viel mehr Hüfteinsatz. Ja, also wir haben mehr die Hüftstreckung, weniger die Kniestreckung, die bei der Kniebeuge eben im Vordergrund ist. Und hier habe ich auch nicht diesen krassen Knievorschub, wie ich den bei der Kniebeuge habe. Da hatten wir drüber gesprochen. Bei der Kniebeuge dürfen wir mit den Knien über die Fußspitzen hinaus. Beim Kreuzheben passiert das eher weniger, wäre jetzt auch nicht verboten, aber ich habe eben weniger Knieeinsatz.
Ja, also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ist es bei der Kniebeuge eher, als würden wir uns auf einen Stuhl setzen, und beim Kreuzheben ist es, als würden wir uns verneigen, ne? Als würden wir einfach den Rumpf nach vorne neigen. Genau, die Knie geben so ein bisschen nach und die Hauptbewegung kommt aber tatsächlich dann über das Hüftgelenk, über die Hüftstreckung, wie du gesagt hast. Man kann sich eigentlich gut merken, die Hantelstange, wenn man versucht, da so ein Lot, eine Linie zwischen Mittelfuß und Hantelstange zu setzen, dass diese Verbindung über die Gesamtheit der Bewegung eben beibehalten wird, dann ist die Stange in der idealen Position am Körper.
Ja, zur Muskulatur vielleicht noch. Wir haben dann neben dem Gluteus Maximus, dem großen Gesäßmuskel, noch weitere Hüftstrecker und das sind die Hamstrings. Da hinten an der Oberschenkelrückseite, die ziehen sowohl übers Kniegelenk als auch übers Hüftgelenk, sind also auch noch beteiligt. Und durch die Kniestreckung ist natürlich auch ein bisschen Quadrizeps mit dabei, der vordere Oberschenkelmuskel. Ja, und stabilisierende Muskulatur hatte ich schon angesprochen,
Ja.
also Bauch und Rücken.
Genau, Bauch und Rücken, und hier ist auch die Atmung wieder wichtig. Also das Diaphragma, also das Zwerchfell, ist hier auch beteiligt bei der Stabilisierung, insbesondere der Lendenwirbelsäule. Das heißt, die Atmung spielt hier auch wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle bei dieser Übung. Und genau, du hast es eben schon erwähnt, also Latissimus ist auch mit einbezogen. Während die Hüfte eine streckende Bewegung macht, hat der Latissimus, auch wenn es keine aktive Bewegung ist, eher so eine Zugbewegung. Ja, die Sache ist, wann ist der Rücken bzw. der Rumpf stabil? Das würden alle sagen, wenn man gerade einen Rücken macht. Stabil ist der Rücken, wenn er nicht kollabiert, sagen wir mal so. Also wenn wir jetzt mit geradem Rücken runtergehen, das Gewicht anheben und beim Anhebungsprozess der Rücken sich quasi durchwölbt, also die Lendenwirbelsäule aus der Lordose rauskommt, ist der Rücken eben nicht mehr stabil. Und da würden wir bestimmte Verletzungen eben mit riskieren. Wenn man sich mal so Gewichtheber oder Strongmans anguckt, die heben ja nicht nur Langhantelstangen, die heben ja zum Teil auch so Steinkugeln, und die kann man ja nur anheben, wenn man den Rücken krumm macht, ne, weil man ja versucht, die Kugel an sich ranzudrücken. Bei denen ist es dann eben ganz wichtig, dass dieser krumme Rücken, dieser gewölbte Rücken eben über die Gesamtheit der Bewegung auch bestehen bleibt. So kann man eben auch den Rücken stabilisieren. Deswegen können wir da auch sagen, ein Rücken ist nicht zwangsweise nur stabil, wenn er gerade ist.
Ja, und du hast die Powerlifter angesprochen, die sehen eher so ein bisschen dicker aus, weil die auch viel Masse brauchen, um Sachen zu bewegen. Und da denkt man immer, oh, die haben ja überhaupt keine Bauchmuskulatur, aber die sind die, die mit am meisten Bauchmuskulatur tatsächlich haben, so einen starken Rumpf haben, allerdings halt ja, hinter dem Fett verborgen, das sie eben brauchen, um Masse eben mitzubringen.
Ja, beziehungsweise, ne, das Verständnis von wegen Rumpfmuskulatur, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen, ne?
Ja.
Also ein gut ausgebildetes Sixpack ist kein Indiz dafür, dass wir eine kräftige Rumpfmuskulatur haben. Es kommt ja, wie ich eben schon gesagt habe, bei dieser Übung eher darauf an, den Rumpf stabil zu halten bei so einer komplexen Übung. Und da sind es eher so ne, die rückenstabilisierende Muskulatur, die wichtig ist, die hier das Zwerchfell. Und die tiefer liegenden Muskeln der Bauchmuskulatur, also jetzt nicht der oberflächliche, der Rectus Abdominis, sondern eben auch so Geschichten wie Transversus Abdominis und die Obliquen.
Vielleicht noch der letzte Punkt bei der Ausführung jetzt war der Griff. Wir hatten den Griff ja eben schon angesprochen. Du hast gesagt, dieser Kreuzgriff, dass der häufig gemacht wird. Das ist natürlich kein Muss, dass ich diesen Kreuzgriff mache. Grundsätzlich habe ich da eben die höchste Power im Griff, also damit kann ich am besten greifen. Häufig sind eben dann die Unterarme auch limitierend, dass ich nicht mehr Gewicht bewegen kann. Dann bietet sich so ein Kreuzgriff auf jeden Fall an. Den würde ich auf jeden Fall wechseln, auch nach einem Satz, dass ich nicht immer, also, ne, du hast schon erklärt, Ober- und Untergriff, dass ich das dann eben von der jeweiligen Hand tausche, damit ich eben da nicht in eine, ja, krumme Haltung auf Dauer bei der Übung komme.
Beziehungsweise kann man sich, um diesen limitierenden Faktor zu umgehen, ne, der Griffkraft, noch eine Unterstützung, eine Zughilfe benutzen. Also wenn ihr euch mal das Rekordvideo von Thor oder auch von Eddie Hall anschaut, die haben quasi Bandagen ums Handgelenk gelegt, sodass quasi das Gewicht nicht von Fingern berührt wird, also das Gewicht auf dem Unterarm liegt, sondern um das Handgelenk gewickelt liegt. Das kann das Ganze auch natürlich unterstützen. Aber generell bleibt es zu sagen, dass man die Griffkraft auf jeden Fall trainieren sollte von Anfang an, also so lange wie möglich auf solche Zughilfen zu verzichten. Ja, wichtig beim Kreuzheben ist auch die Atmung. Und da habe ich schon relativ viele Videos gesehen, wo Leute das Gewicht mit hochrotem Kopf und mit einer extremen Pressatmung bewegen und nachdem sie es dann abgelassen haben, in Ohnmacht fallen. Woran liegt das denn, Matti?
Ja, genau, du hast gerade schon gesagt, das passiert also nach der Übung, nicht während der Übung, wie man sich es eigentlich vorstellen kann. Es ist jetzt so, dass man im Anschluss an die Pressatmung, kommt ja quasi die Ausatmung, und da wird die Brustmuskulatur stark kontrahiert und dadurch wird der Rückstrom zum Herzen teilweise sehr stark vermindert, sodass man dadurch das Bewusstsein verlieren kann. Sprich, ich sollte so ein bisschen trainiert sein in dieser Pressatmung und ich sollte auch in der konzentrischen Phase so ein bisschen durch die Lippen auch ausatmen. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist eben so ein bisschen Gewöhnung. Anderes Risiko, außer diese Bewusstlosigkeit, die auftreten kann, ist eben, dass der Druck in den Hirnvenen sehr stark erhöht ist. Also Menschen mit Hirnaneurysma gehören zu einer Risikogruppe. Und auch Hernien, das sind ja so Vorwölbungen im Bauchraum, die können eben weiter raustreten durch diese starke Spannung im Rumpf.
Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge. David, machst du ein Kreuzheben in deinem Training bei all den Risiken?
Also Kreuzheben ist eine absolute Grundübung, denn im Alltag sind wir ja auch damit konfrontiert, schwere Dinge vom Boden hochzuheben. Deswegen sollte das eigentlich jeder mit in seinen Trainingsplan mit reinnehmen. Eine gute Anleitung bekommen, auf die paar Punkte nochmal achten, die wir hier genannt haben. Und dann seid ihr auch bald so stark wie der Matti. Also Deadliften ja, aber nicht liften bis zum Dead. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot.